Los geht's. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind wir letztes Mal bis Beispiel 1.9 gekommen, Unbeispiel. Und da ging es um Modul-Homomorphismus oder nein, es ging um zwei Modulen für eine Gruppe G. Und wir haben dann einen Vektorraumhomomorphismus angegeben, der kein Modulhomomorphismus ist, einfach um mal zu sehen, wie sowas aussehen könnte. So, das habe ich mir markiert. Und danach war Feierabend, richtig? Die Definition danach, Teilmodul haben wir nicht mehr gemacht. Okay, dann steigen wir da jetzt ein. Mit unserer Generalvoraussetzung 1, 2, die sowas sagt wie, wiederholen wir mal kurz, was wir haben. Wenn der Buchstabe groß G auftaucht, das ist immer eine endliche Gruppe. K, groß K ist immer ein Körper, irgendeiner. Und groß A markiert immer eine K-Algebra. Und bei der setzen wir jetzt noch ein bisschen was voraus. Wir haben die Notation für die Verknüpfung fixiert, plus mal, also Skalarmultiplikation mal, und Kulla für die, oder Kringel für die innere Multiplikation. Und dann haben wir gesagt, okay, die Algebra soll als K-Vektorraum endlich erzeugt sein, sie soll ein 1-Element haben, das bezeichnen wir mit 1a, und die innere Multiplikation soll assoziativ sein. Das war das, was in Voraussetzung 1, 2 steht. Und jetzt möchte ich gerne definieren, was ein Teilmodul ist. Nehmen wir erstmal einen A-Modul V her. Wiederholen wir nochmal kurz, was das war. V ist ein K-Vektorraum und A wirkt auf diesen Raum und induziert dort Vektorraum-Endomorphismen. Wirkt also nicht nur einfach auf der Menge V, sondern induziert dort Vektorraum. Das ist es, was es heißt, ein A-Modul zu sein, da gelten also gewisse Rechenregeln, bla bla bla. Haben wir letztes Mal besprochen. Ein Teilmodul ist jetzt das, was man denkt. Es ist ein K-Teilraum, der gleichzeitig auch eine Wirkung von A mit diesen entsprechenden A-Modul-Eigenschaften zulässt. Hier ist jetzt nur Teilmenge und U darf gleich V sein. Das ist mein Zeichen für K-Teilraum, also einfach nur Vektorraum, Teilvektorraum über den Körper K. So, das brauchen wir. U soll ein K-Teilraum sein von V und um ein A-Teilmodul zu sein, braucht man gleichzeitig noch, dass man eine Wirkung hat von A auf U. Das heißt eigentlich nur, dass U invariant ist unter der Wirkung von A. Das heißt, die Vektoren aus U müssen unter der Wirkung von A auf dem ganzen Vektorraum wieder in U landen. Also das heißt, die ganze Menge U wird unter der Wirkung von A wieder in die Menge U hinein abgebildet, nicht notwendigerweise auf die Menge U. Es darf was verloren gehen, man darf nur nicht rausfliegen. Das ist die Moral von der Geschichte. Das gleiche kann man definieren für G-Modulen, wenn G unsere endliche Gruppe ist. Und die Definition sieht wirklich genauso aus, deswegen schreibe ich sie nicht nochmal ausführlich hin. Entsprechend. Von G-Modul. Machen wir es kurz mündlich. Wir haben also ein G-Modul V. Das heißt, G wirkt als Gruppe nicht nur auf der Menge V, sondern respektiert die Vektorraumstruktur. Und ein Teilmodul, ein G-Teilmodul ist dann eben auch einfach eine Teilmenge, die gleichzeitig ein K-Vektorraum, ein Teilvektorraum ist und invariant unter Wirkung von G. Gut, Beispiele werden wir noch gesamt an mehr sehen. Was wir auch noch brauchen, sind Faktorstrukturen. Und dass die sinnvoll sind, sagt uns das nächste Lemma. da klären wir erstmal die Grundlagen dafür. Wir haben wieder die gleiche Voraussetzung. Wieder seit V ein A-Modul. Und alles, was ich jetzt hinschreibe für A-Modulen, für unsere Algebra A, kann man wieder genauso auf G-Modulen für unsere Gruppe G übertragen. Notation dafür einführen und hier direkt benutzen. Moment. Wenn ich starte, mache ich hier oben noch ein Kästchen, ein Notationskästchen. Was ist denn die Notation dafür? Na, wir haben hier oben K-Teilraum von V. Für A-Teilmodul könnte man das gleiche Zeichen mit einem A dran. Dann ist klar, weil vorher erklärt wurde, was alles ist. Machen wir es doch so. Und bei G-Teilmodul genauso. Kleiner Gleichmodul mit dem G-Teil für die Gruppe. Notation U. Kleiner Gleich mit A an V. Notationsbox. Sehr gut. Dann kann ich das hier benutzen. U soll jetzt ein A-Teilmodul V sein. Schön. Jetzt definieren wir etwas, was aussieht wie eine Wirkung auf den Faktorraum V-Modul U. Wir definieren für alle V aus V und A aus A. Wenn ich die Nebenklasse oder Restklasse betrachte, U plus V, in dem Faktorraum V Modul U, der ja erstmal unabhängig von der Wirkung von A existiert, als Faktorraum. Wenn ich mir das hernehme, dann möchte ich jetzt definieren, was heißt es, dass ein Ergebnis-Element jetzt darauf irgendwas bewirkt. Und ich definiere das einfach als das, was passiert, wenn ich den Vertreter V hernehme, da das Bild und H ausrechne und dann die entsprechende Restklasse nehme. Es ist überhaupt nicht klar, warum das wohl definiert sein sollte. Und das hängt ja davon ab, was wir hier für einen Vertreter hingeschrieben haben. Ist also mal wieder was zum Nachdenken. Na, und wir überlegen uns, ob das funktioniert. Das ist wohl definiert und das schreibe ich jetzt nicht extra hin, sondern das muss man hier dazu zeigen. V Modul U ist mit dem, was wir hier definiert haben, selbst ein A-Modul. Oder ich schreibe mal, dann wird V Modul U auf diese Weise zu einem A-Modul. Und das kennen wir schon aus der Übungsserie. Muss man einfach ein bisschen Kram nachrechnen. Und etwas Analoges gilt wieder für Gruppen und da muss man ähnliche Dinge nachrechnen, weniger Dinge. Und das, was da jetzt rauskommt, nennt man dann A-Faktor-Modul und man nennt das dann die induzierte Wirkung. Das ist Aufgabe 5 in der aktuellen Serie. Genau. Und möchte ich noch irgendwie kommentieren? Nö, eigentlich nicht. Ich möchte nur sagen, wie man das dann nennt. Das ist jetzt Voraussetzung 1, 2. Dann kann man halt ganz natürlich immer das machen, was wir da oben gemacht haben. Für jeden A-Modul V und jeden A-Teilmodul davon ist dann der Faktormodul, könnte man A-Faktormodul nennen. V-Modul U definiert, sieht genauso aus wie der Faktorraum. Das heißt, wenn mir wichtig ist, dass ich da diese Wirkung von A habe, muss ich das dazu sagen. Es kann also sein, dass wir in der Argumentation manchmal unterscheiden müssen zwischen Argumenten, die einfach in diesem Vektorraum funktionieren und Argumenten, die deshalb funktionieren, weil es ein A-Modul ist. Sehen wir später, manchmal ist es subtil. Und wenn wir das so hinschreiben, dann meinen wir immer die Wirkung, die wir in dem Lemma vorher hingeschrieben haben. Das gehört damit dazu. Das ist genauso, wie man ja beim, wenn man so einen Faktorraum hinschreibt, automatisch weiß, wie die Verknüpfungen aussehen, einfach weil wir uns mal klar gemacht haben, dass das auf diese Art und Weise ein Faktorraum wird und dann diskutiert man später nicht mehr über die Verknüpfung. Und genauso ist es hier. Wir diskutieren dann nicht mehr über die Wirkung von A, sondern das ist die, die wir da oben beschrieben haben. Und wieder können wir das gleiche für unsere endliche Gruppe G machen. Wenn wir ein G mit V haben und irgendein G teilen mit U, können wir entsprechend da ein G-Faktor-Modul bilden, so wie das in dem Lemma beschrieben ist, mit der induzierten Wirkung. Jetzt kommt ein kleines Beispiel, und zwar möchte ich wieder ein Beispiel und ein Unbeispiel geben für Teilmodul bzw. kein Teilmodul, sondern nur Teilraum, so ähnlich wie wir es gemacht haben mit den Homomorphismen. Das soll jetzt das Beispiel passieren, 1L. Und das ist gleichzeitig ein sehr, sehr, sehr natürliches Beispiel. Wir machen das hier in niedriger Dimension. Später kommt das wieder in höherer Dimension. Es geht um die sogenannte Permutationswirkung. Eine der schönsten und natürlichsten Wirkungen, die es so gibt. Da kann man viel lernen, wenn man sich damit beschäftigt. Und deswegen werde ich das immer mal wieder für Beispiele heranziehen. Das ist einfach schön. Man nehme einen endlich dimensionalen Vektorraum. Wir arbeiten jetzt mit Dimension 3. Auch wenn Sie mal eigene Beispiele basteln wollen, so konkret machen, wie Sie wollen, nehmen Sie R3, wenn Sie möchten. Sei V ein dreidimensionaler K-Vektorraum und jetzt brauchen wir noch eine Basis. Ich nenne die Basisvektoren B1, B2, B3 und es geht dann gleich um die Indizes. Sind 1, 2, 3. Da könnte man auf die Idee kommen, die symmetrische Gruppe S3 drauf wirken zu lassen. Was passiert? Die Basisvektoren werden permutiert. So, und jetzt können alle, die im linearen Algebra aufgepasst haben, mir sagen, was ich auf einem Vektorraum bewirke, wenn ich mir die Basis hernehme und die Basisvektoren permutiere. Was kann ich dann basteln daraus? Erstmal sind nur eine Abbildung der Basis in sich selbst. Aber was wird daraus, wenn ich das sinnvoll fortsetze zu einer Abbildung des Vektorraums in sich selbst? Das wissen hier alle. Es gibt keine Begründung, das nicht zu wissen. Das frage ich wieder meine Prüflinge in 10 Monaten. Also was passiert da? Ich habe meine drei Basisvektoren, jetzt vertausche ich die. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten mit einer geordneten Basis angefangen und jetzt hätten wir eine andere Anordnung der gleichen Vektoren durch die Permutation. Was für eine Abbildung bewirken wir auf dem Vektorraum? Das ist doch eins unserer Standardbeispiele. Wie sieht die Abbildungsmatrix aus?
Nein. Das ist eine
Matrix,
wo wir quasi ganz viele Nullen
drin
stehen haben und in jeder Zeile
hat
genau eine
1,
je nachdem.
Je nachdem, was für eine Permutation das ist, genau. Wenn wir die zum Beispiel einmal so typisch rumtauschen, 1 auf 2, 2 auf 3, 3 auf 1.
Dann tauschen wir auch die Einheitsvektoren typisch.
Genau, das heißt, dann haben wir da sowas. Ja. Was wissen wir über diese Matrix? Hingucken, sagen. Was wissen wir über solche Matrizen?
Sind invertierbar?
Die sind invertierbar. Das heißt, wir kriegen hier einen Vektorraumautomorphismus. Wenn wir eine Vertauschung von Basisvektoren machen, kriegen wir immer einen Automorphismus des Vektorraums. Das heißt, wenn wir jetzt die Gruppe S3 wirken lassen, indem wir genau das tun, was wir gerade besprochen haben, dann wirkt die Gruppe G auf VV, wird dadurch zu einem G-Modul und die ganzen. Und wir haben jetzt auch verstanden, wie diese Automorphismen zustande kommen, nämlich durch solche Matrizen. Solche Argumente brauchen wir noch ganz oft. Das wäre gut, wenn das dann einfach so flutscht. Bitte wiederholen diese Sachen aus linearen Algebra. Die brauchen wir die ganze Zeit. Wir brauchen Abbildungsmatrizen, siehe Spurdiskussionen in der Übung und so. So, dann schreiben wir jetzt einfach mit der mündlichen Begründung, die wir gerade besprochen haben. Dann ist V ein G-Modul für die Gruppe G gleich S3. Und ich schreibe jetzt nur dazu, Vertauschen der Basisvektoren. Und wir vertauschen die entlang ihrer Indizes. Das ist das Einfachste. Jetzt basteln wir uns mal einen G-Teilmodul. Also einen Teilraum, der gleichzeitig ein G-Modul ist, also invariant unter dieser Wirkung. Was würde man dann nehmen? Schreibt mal was hin, so ein Erzeugnis von irgendwas. Und es soll ein G-Teilmodul werden. Bitte kein Langweiler. Nicht der Nullvektor, nicht der ganze Raum, sondern irgendwas Schönes. Wer sagt mir denn mal einen schönen Teilmodul? Wie kann ich bei dieser Translationswirkung etwas basteln, was auf jeden Fall invariant ist? Standardtrick muss man kennen. Jedenfalls in dieser Vorlesung. Das sind Tricks, die müssen Sie kennen. Wie bastle ich meinen Vektor, sodass das Erzeugnis invariant ist? Zum Beispiel, genau, B1 plus B2 plus B3, der Summe ist egal, in welcher Reihenfolge die Summanden da stehen. Das heißt, die Permutationen, die da bewirkt werden, ändern diesen Vektor nicht. Das Erzeugnis ist natürlich jetzt invariant unter der Gruppenwirkung. Das ist also ein schöner eindimensionaler Teilmodul. Prima, vielen Dank. Erkläre ich nicht weiter. Jetzt bauen wir was kein Teilmodul ist. Eigentlich muss ich nur diese Logik verletzen, mit der wir das gebastelt haben. Wenn ich zum Beispiel nur 2 nehme, sowas. Das kann nicht G-invariant sein. Warum? Na, weil ich durch die Wirkung von G ja auch Linearkonversion bekomme, in dem B3 dabei ist, aber die Eindeutigkeit der Darstellung in einer Basis hat mir dann einen Widerspruch. Das ist also ein eindimensionaler K-Teilraum, der aber kein G-Teilraum ist. Dafür reicht es, also für die Übung und so, oder für die mündliche Prüfung. In solchen Fällen reicht es, wenn Sie mir schnell erklären können, wie man auf ein Element kommt, das da nicht drin liegt. Hier könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich dieses Element hier jetzt abbilde mit der Transposition 1,3 zum Beispiel, dann komme ich auf B2 plus B3 und dann muss man nur noch erklären, warum das nicht in diesem Erzeugnis liegt. Stichwort Basis, eindeutige Darstellung, bla bla bla. Okay? Das ist so die Argumentation, die wir da brauchen. Und es reicht ein Element aus der Gruppe, unter dessen Wirkung ein Element aus dem Teilraum rausfliegt. Das ist schon genug. Gibt es dazu Fragen? Dann kommen wir jetzt zum Homomorphiesatz. Da haben wir wieder diese verschiedenen Versionen, einmal die Grundversion und dann das, was man häufig die Isomorphiesätze nennt. Das gilt alles und man beweist das so, wie man das halt in der Algebra-Vorlesung beweist und man schleppt immer die Wirkung der Algebra mit. Das mache ich jetzt für den Homomorphiesatz. Und für diese Spezialformulierung, für diese Isomorph-Sätze, schreibe ich das hin und sage sowas wie, naja, wir wissen dann, wie es geht, wir schreiben ab, was in der Algebra-Vorlesung steht und gucken, dass es mit der Wirkung passt. Und wenn jemand das als Übungsaufgabe hier vorrechnen möchte, für sozusagen Bonuspunkte, sehr gerne. Wenn jemand sagt, ich habe das versucht und ich hänge da irgendwo oder ich habe in der Algebra-Vorlesung nicht aufgepasst und weiß deswegen nicht, wie wir es da gemacht haben, einfach Bescheid sagen, das ist kein Problem, das kann ich dann noch nachliefern. A-Modulen bzw. G-Modulen, alles was ich hinschreibe, gilt immer für beides gleichzeitig. Aber ich mache den Beweis für A-Modulen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Homomorphismus. Phi soll ein Homomorphismus sein, und zwar ein A-Homomorphismus bzw. G-Homomorphismus von V nach B. Gut, und dann kennen wir ja schon Homomorphiesätze, das heißt, wir wissen, was wir hier erwarten. Was erwarten wir? Na, sowas wie der Kern von Phi ist ein A-Teilmodul von V und der Faktormodul ist isomorph zum Bild, also ist A-isomorph zu einem Teilmodul von B. Und genauso für G-Modulen, das ist das, was wir hier erwarten. Ich zeige nicht nochmal separat, dass das Bild von Phi auch wieder ein A- bzw. G-Teilmodul von dem Zielbereich ist, aber ja, die Argumente sind immer dieselben, wir kennen das aus der Algebra. So, sehr viel Kram. Obwohl, also es ist alles sehr intuitiv, aber man muss es halt einmal ordentlich machen. Wofür werden wir das unter anderem brauchen? Es geht später um sowas wie Einfachheit, Unzerlegbarkeit, Irreduzibilität. Wir wollen später die Strukturen, die wir sehen, in möglichst kleine Stückchen aufteilen, die man nicht noch weiter zerlegen kann bezüglich der Wirkung, und wollen die dann verstehen, damit wir insgesamt das alles verstehen. Und dafür brauchen wir solche Argumente. Da muss man wissen, dass sich das mit Faktorstrukturen und sowas verträgt. Also beweisen wir jetzt mal los und ich schreibe nur die Argumente für A hin. Was hat man da zu tun? Es gibt ja so diesen Trick, dass man eine Abbildung definiert. Also erstmal machen wir uns das mit dem Kern klar und dann gibt es aber diesen Trick, dass man eine Abbildung definiert von diesem Faktorraum hinein in den Zielbereich. So haben wir in der Algebra auch den, oder auch in der linearen Algebra schon, den allgemeinen Homomorphiesatz bewiesen. Fangen wir mal kurz mit dem Kern an. Da haben wir nicht viel zu tun. Wir wissen bereits, dass Phi ein Vektorraumhomomorphismus ist. Das heißt, der Kern ist auf jeden Fall ein K-Teilraum. Und dann müssen wir uns nur noch angucken, was mit der Wirkung passiert. Vielleicht soll ich das zuerst hinschreiben. Wir wissen, dass der Kern von Phi ein K-Teilraum von V ist. Und wir wissen auch schon, das ist jetzt alles in der Algebra, wir wissen, dass V mit zum Bild ist. Versuchen Sätze zu schreiben. Und das ist H-Isomorph zum Bild. Und das heißt, es geht nur noch um die Verträglichkeit mit der Wirkung. Brauchen wir jetzt ein Element als Algebra. Was wissen wir? Pauli im Kern wird also auf 0 abgebildet. Und bei der Wirkung wird der Nullvektor auf den Nullvektor abgebildet. Das heißt, das, was hier als Bild rauskommt, ist dasselbe wie der Nullvektor von B unter der Wirkung von A. Das heißt, das ist dasselbe wie Vphi A. Vphi ist ja der Nullvektor. Und das ist das gleiche wie Vphi. Denn Phi ist ja ein A-Homomorphismus. Das heißt, die Wirkung von Phi, also das Abbilden mit Phi und die Wirkung sind vertauschbar. Wir benutzen ja also, dass Phi mehr ist als einfach nur ein Vektorraumhomomorphismus. Und dann sehen wir insgesamt, dass das Bild von V unter A ebenfalls im Kern liegt, wenn das Bild ist. Ich gebe dem Kern mal einen Namen, das nervt mich jetzt. Der Kern heißt mal. Gut, erste Aussage gezeigt. Der Kern ist ein Affinmodul. Und jetzt kommt, ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das nochmal überprüfen, was wir für die Vektorraumstruktur schon wissen. Und das machen wir wieder mit dieser Passion. Sei jetzt also Psi. Von dem Faktorraum V mit U, von dem wir jetzt ja schon wissen, dass das ein A-Faktormodul ist, denn wir haben uns ja klar gemacht, U ist ein A-Teilmodul. So, das soll jetzt eine Abbildung werden. Na, streng genommen, muss ich mir nochmal klar machen, dass es eine Abbildung ist? Nicht wirklich, denn wir haben uns ja schon klar gemacht, dass es auf der Vektorraumebene funktioniert. Das ist wohl definiert, weil wir den Kern rausfaktorisieren. Das heißt, ich darf schon schreiben in der Abbildung, dass das wohl definiert ist, haben wir uns schon überlegt in der linearen Algebra. Ich erkläre gleich nochmal, warum man auf wohl definiert halt gucken muss. Was machen wir? Für alle Restklassen U plus V aus V und U sei das Bild unter Psi definiert als das, was man bekommt, wenn man den Repräsentanten nimmt, der da steht, und den mit Phi abbildet, mit der ursprünglichen Abbildung. Warum hat man ein wohl definiertes Problem eigentlich? Na, weil es wieder darauf ankommt, was für einen Vertreter man sich hierher nimmt. Ist überhaupt nicht klar, warum das funktioniert. Aber in der linearen Algebra haben wir uns klar gemacht, dass die Tatsache, dass das U der Kern ist, dazu führt, dass der Repräsentant in Wirklichkeit doch egal ist. Und deswegen habe ich hier sofort geschrieben, Abbildung, und thematisiere das jetzt auch nicht weiter. Aber wenn es dazu Fragen gibt, dann bitte noch mit zur Abbildung. Wohl die Filter von Abbildung macht Spaß. So, jetzt wissen wir aus der linearen Algebra schon, dass das hier funktioniert. Das ist ein Vektorraumhomomorphismus von diesem Faktorraum hinein nach W. Wir wissen auch, wir landen da im Bild von Phi. Das sieht man hier in der Definition. Und jetzt müssen wir uns nur noch was klar machen. Wir müssen uns klar machen, dass dieses Psi nicht nur ein Vektorraumhomomorphismus ist, sondern ein A-Modulhomomorphismus. So, dazu nehmen wir uns einfach nur Zeug her. Sein V aus V, das wird unser Vertreter, und A aus A. Wir müssen zeigen, dass es egal ist, ob wir hier zuerst mit Psi abbilden und dann noch mit A irgendwas machen oder ob wir zuerst A darauf anwenden. Und deswegen war wichtig, dass wir uns merken, wie die Wirkung definiert ist und dann mit Psi darauf loslassen. Also, wie wollen wir hier anfangen? Erst A, dann Psi. U plus V, erst A, dann Psi. Was wissen wir? Na, wir wissen nicht viel, aber wir wissen, wie A wirkt. Die Definition dieser Wirkung auf der Faktor, auf den Faktorraum in diesem Fall war, dass man auf den Repräsentanten wirkt. Und dann steht da das. Dann wirke ich mit Psi. Hier steht, was das heißt. Ich nehme den Repräsentanten und werfe Phi darauf. Ich nehme also den Repräsentanten VA und werfe Phi darauf. Phi ist ein A-Modulhomomorphismus. Das heißt, hier darf ich tauschen. V, Phi steht dann da und darauf wirke ich jetzt mit A. Das ist aber dasselbe, als wenn ich den Repräsentanten V, Phi nehme für diese Restklasse und dann da mit A wirke. Wollte ich das so machen? Das ist, nee, Moment, das ist noch nicht richtig. Augenblick. Also bis da war alles in Ordnung. Jetzt habe ich darauf gewirkt. Ah, jetzt muss ich erstmal drin das V Phi wieder ersetzen durch U plus V Psi. Quasi rückwärts. So. Das ist jetzt das, was hier innen steht. Und dann wirke ich darauf mit A. Und dann ist, glaube ich, alles schön, denn jetzt habe ich doch hier stehen, hier habe ich erst mit A was gemacht und dann mit Psi abgebildet. Und hier habe ich erst mit Psi abgebildet und dann mit A was gemacht. Alles schön. Also ist Psi tatsächlich zu A. Monohomomorphismus. Und wir hatten ja schon die Aussage, dass hier, dass das hier steht, das hatten wir schon. Wir wussten schon, VMU ist K-isomorph zum Bild. Und jetzt ist sogar A-isomorph bei dieser Eigenschaft. Prima. Dann schreibe ich jetzt die Isomorphiesätze einfach nur an, damit wir zitieren können später. Irgendeine Argumente nochmal. Nö, alle gucken ganz zufrieden. Gut, wunderbar. Noch hat man ja das Gefühl, man macht eigentlich nur Algebra oder lineare Algebra mit diesem kleinen Extra, dass man dieses A mit rumschleppt. Noch passiert eigentlich nichts Aufregendes, oder? Ist so mein Gefühl, genau. Das ändert sich. Wir sind jetzt fast fertig mit diesem Grundlagenkapitel. Übliche Voraussetzungen. Und wieder ist alles für Algebra und für Gruppenrechnen. Analog für G und bemerke das dann danach nicht weiter. Heißt aber, man darf das für G-Modul zitieren. So. U und W sind A-Teilmodul, die Summe ist dann auch ein A-Teilmodul. Der Durchschnitt auch. Und dann hat man diese wunderbare Aussage, dass die Summe modulo einen von den beiden als A-Modul isomorph ist zu dem, den man nicht rausfaktorisiert hat, modulo den Durchschnitt. Also zum Beispiel so, B plus U modulo U ist das A-Modul. Da könnten wir uns auch noch schöne Notationen überlegen. Als A-Modul isomorph zu, was muss ich jetzt machen? B-Modulo ungeschnitten W. weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe am Anfang immer Schwierigkeiten gehabt, mir zu merken, wie rum das geht. Das, was hier zweimal da steht, steht dann hier noch einmal da und andersrum. So kann man sich das merken. Gut, falls U in B liegt, dann ist U natürlich auch ein A-Teilmodul von B. Das heißt, ich kann hier diesen Faktormodul bilden, B Modulo U. Und dann weiß ich, dass V Modulo U Modulo W Modulo U. Boah. Dreimal schnell. V Modulo U Modulo W Modulo U ist als A-Modul isomorph zu V Modulo W. Ist das richtig gesagt? Ja. Oder so. Ich habe noch, das ist die beste Veranschaulichung, die ich habe. Beweis, naja, siehe Algebra, beziehungsweise Lemon 1,12. Man ahne nach, was man in der Algebra gemacht hat. Und das war das Kapitel, was man so braucht. Fragen, Wünsche, Antworten. Gut, das ist jetzt aber für die Pause noch zu früh. Wir steigen schon in Kapitel 2 ein. Jetzt fangen wir an, diese Module zu strukturieren. Wir haben uns jetzt Begriffe gesammelt und wir haben gemerkt, dass das Instrumentarium, das wir in der Algebra so erfolgreich benutzt haben, hier auch funktioniert mit diesen zusätzlichen Wirkungen da oben drauf. Das heißt, jetzt können wir anfangen, uns zu überlegen, ja gut, wie kann man solche A-Modulen studieren? Was für Eigenschaften sind für uns interessant? Wie kann man die verstehen? Wie kann man sich klar machen, ob zwei solche Module grundsätzlich unterschiedlich sind oder wesentlich die gleiche Struktur haben? Zum Beispiel. Und das alles machen wir ziemlich allgemein. Irgendwann spezialisieren wir uns dann auf Gruppen. Aber wir werden manchmal zur Algebrensprache zurückkommen, nämlich immer dann, wenn wir die Gruppenalgebra benutzen. Viele Dinge sind über die Gruppenalgebra einfacher zu zeigen. Deswegen ist wichtig, dass wir jetzt alles für Algebren machen und nicht nur für Gruppen. Ja, zweitens. Modulen und Algebren. Und da kommt eine neue Voraussetzung. 2,1. Wir nehmen das, was wir vorher hatten. V soll selbst die ganze Zeit ein A-Modul sein. Und ich weiß, ich werde irgendwann mal argumentieren wollen damit, dass V als K-Vektorraum endlich erzeugt ist. Also schreiben wir das gleich mit rein. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht immer brauchen. Aber wenn wir das dann brauchen, möchte ich das haben. Soweit. Dann fangen wir jetzt mal an mit so Dingen, die man nicht noch weiter zerlegen kann. Ein solcher Modul heißt einfach oder auch irreduzibel, beides kann man sagen. Genau dann, wenn der Modul nicht langweilig ist, also nicht nur aus dem Nullvektor besteht und es keine echten A-Teilmodule gibt. Das heißt, man kann ihn nicht mit Hilfe von Teilmodulen und Faktormodulen in weitere kleinere A-Varianten Stücke zerschneiden. Thank you.
Einfache A-Modulen
haben insbesondere immer mindestens Dimension 1, denn sie sind ja selber nicht in der Nullraum. Und A-Modulen, die genau Dimension 1 haben, sind automatisch einfach, denn aufgrund der Dimension kann man die nicht weiter zerlegen. Und dann gibt es jetzt noch halb einfach.
Halb einfach, möchte ich das jetzt schon definieren? Ja, möchte ich jetzt auch direkt machen.
Und genau das gleiche kann ich übrigens für B-Modulen machen. Dann gibt es noch halb einfach. Und so wie man für einfach auch irreduzibel sagen kann, so kann man anstelle von halb einfach auch sagen vollreduzibel. Für mich war das immer so ein bisschen unintuitiv. Mit irreduzibel komme ich klar. Es gibt ja auch später irreduzible Darstellungen und irreduzible Charaktere. Alles prima, unzerlegbar. Aber vollreduzibel fand ich immer irgendwie merkwürdig. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, einfach oder irreduzibel zu sagen hier, aber bei dem anderen sage ich eigentlich immer halb einfach. Und halb einfach heißt, dass man in, als direkte Summe von einfachen Modulen zerlegbar ist. Und da gibt es dann eine Analogie zu Gruppentheorie. Für die, die das schon gesehen haben, da ist eine Parallele. V heißt halb einfach. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es im Englischen da auch noch andere Wörter gibt. Im Englischen sehe ich eigentlich immer nur semi-simple. Und ich sehe sowohl simple als auch irreducible, aber ich, sowas wie vollreduzibel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, müsste ich nachlesen. Okay, halb einfach. Und man muss dann, wenn es nicht klar ist aus dem Kontext, muss man dazu sagen, als A-Modul. Aber da bei uns jetzt gerade nur ein A rumläuft, eine Wirkung, müssen wir das nicht spezifizieren. So, wie sieht es jetzt aus mit ordentlicher Notation? Wir haben ein K aus N0, deshalb N0, weil es sein kann, dass es gar keinen einfachen Teil 0 gibt. Genau dann, wenn es ein K aus N0 gibt und einfache A-Teilmodulen U1 bis UK, so, dass man V als direkte Summe schreiben kann von U1 bis hin zu UK. Der Spezialfall K gleich 0 ist hiermit einbezogen, weil es sein kann, dass es gar keinen einfachen Teilmodul gibt. V könnte nämlich einfach der Nullraum sein. Das ist hiermit eingeschlossen, bei den einfachen Modulen dagegen nicht. Also merken, der Nullmodul ist halb einfach, aber nicht einfach. Wir gucken uns gleich Beispiele an. Und auch da wieder entsprechend für B-Modulen. Und falls da mehrere Sachen rumlaufen, dann bitte spezifizieren. Einfach als A-Modul, halb einfach als was auch immer Modul. Wenn in dem Kontext nur eine Wirkung da rumläuft, dann können wir es auch verkürzt sagen. Gut, dann halten wir mal ein Beispiel für das S. Der Nullraum. Jeder eindimensionale A-Modul ist automatisch einfach und auch halb einfach und es gibt dann eben nur einen Summanden.
jetzt kommt noch ein, na, immer noch kleines, aber nicht ganz so langweiliges Beispiel vielleicht.
Wir schauen uns nochmal diese Permutationswirkung an, von vorhin, aber auf einen noch kleineren Vektorraum. Das Beispiel von vorhin, genau, da können wir uns nochmal kurz von vorne erinnern. Wir hatten S3 wirkend auf einem dreidimensionalen Vektorraum durch Permutation der Basisvektoren einer festen Basis. Da haben wir einen echten, interessanten Teilmodul gefunden. Das heißt, dieser Modul war nicht einfach unter dieser Wirkung. Und jetzt machen wir etwas Ähnliches nochmal. Gibt es eine Frage?
Ja, die habe ich mir schon selbst gestellt und beantwortet.
Also okay.
Alles gut.
Gut. Das Gesicht, das war so, ja, klares vielleicht. Wir machen alles in Nummer kleiner, zweidimensionaler Vektorraum, Wirkung der symmetrischen Gruppe S2 da drauf. Das sind also nur zwei Vektoren, die man entweder festlassen oder vertauschen kann. Was ist dann da los? Wenn wir solche Beispiele besprechen, dann empfehle ich, automatisch im Kopf die Matrizen mitzudenken. Vorhin bei der Wirkung der S3, da haben wir ein Beispiel hingeschrieben. Insgesamt waren das 6 interessante Matrizen, die man sich da hätte vorstellen können und vielleicht auch sollen. Hier haben wir 2, einmal die Einheitsmatrix und einmal die Matrix 0, 1, 1, 0. Bitte das mitdenken, denn wir werden später diese Matrizen dann immer brauchen. Oder häufig brauchen. So, was wollte ich jetzt machen? Einmal kann man sich fragen, wie sieht das aus mit Einfachheit? Das ist jetzt ein zweidimensionaler Modul, das heißt, es ist nicht klar, ob der irgendwie, ob der einfach oder halb einfach oder sowas ist. Na, mit Einfachheit sieht es schlecht aus, weil wir ja genau wie vorhin, indem wir die Summe der Basisvektoren bilden, wieder einen interessanten G-Teilraum, G-Teilmodul bekommen. Nehmen wir also die Summe B1 plus B2. Dann ist das ein G-invarianter Teilraum der Dimension 1. Das heißt, es ist ein G-Teilmodul von V. Der ist eindimensional, ist also nicht V und auch nicht der Nullraum. Und daher ist V nicht 1. Dieser Teilmodul ist eindimensional und deswegen einfach. Und jetzt könnte man ja gucken, ob man einen direkten Summanden dazu basteln kann, sodass man dann insgesamt wieder V bekommt. Als Summe von 2 eindimensionalen Teilräumen, die beide auch noch G-Modulen sind. Einen haben wir schon.
Wahrscheinlich die Differenz da.
Zum Beispiel, ja, wir können ja gleich mal gucken, ob das funktioniert. Sehr guter Vorschlag. Du selber hat Dimension 1. Und jetzt nehmen wir mal B als Erzeugnis der Differenz. Was passiert? Na, wenn ich jetzt, also die Identität macht sowieso nichts, aber das andere Gruppenelement vertauscht jetzt wieder die beiden, macht also daraus B2 minus B1. Das ist ein anderer Vektor. Aber dieser andere Vektor liegt in dem Erzeugnis, dann ist es einfach das additive Inverse. Aha. Das heißt, das ist auch ein G-Teilmodul von V. Und tatsächlich ist es so, dass die sind beide eindimensional, haben im Schnitt nur den Nullvektor. So kriegen wir tatsächlich V als direkte Summe von 2 G-Teilmodulen. Wunderschön. Thank you. Wollen wir in Zukunft so nachprüfen, dass Modulen halb einfach sind? Nee. Also klar kann man losgehen und Teilmodulen suchen und dann so lange suchen, bis man was Einfaches findet. Aber hat man wirklich Lust, dann nach passenden... Nee. Nee. Ist irgendwie doof. Was wir also brauchen, sind andere Beschreibungen dafür, dass so ein Modul einfach ist. Irgendwelche anderen Kriterien, das, was man nachprüfen kann, was ein bisschen handlicher ist. Und das liefert uns das folgende Dilemma. Das patche ich jetzt noch runter. Dilemma 2, 3. Mit den Voraussetzungen, die wir haben. Unter Voraussetzung 2, 1 sind folgende Aussagen äquivalent. Aber bitte hinten beschweren, falls es zu klein wird und man das nicht mehr lesen kann. Die erste Aussage, ja gut, V ist halb einfach. Darum geht es gerade. Zweite Aussage. Immer dann, wenn ich ein A-Teilmodul von V hernehme, dann finde ich ein dazu passendes Komplement, also einen direkten Summanden, der dazu passt, oder dass ich insgesamt V kriege, und zwar so, dass das Komplement auch ein A-Teilmodul ist. Das heißt, ich finde sozusagen ein A-invariantes Komplement. Zum Schluss haben wir noch eine Eigenschaft, die erstmal nicht viel einfacher aussieht, aber die in der Praxis häufig einfacher nachzurechnen ist. Es reicht nämlich zu zeigen, dass man V überhaupt als Summe von einfachen Teilmodulen schreiben kann. Man muss nicht zeigen, dass die Summe direkt ist. Das folgt dann quasi automatisch. V ist als Summe einfacher Teilmodulen. Ob ich hier von einer A-Wirkung spreche oder von einer Wirkung einer Wirkung B, da hat man wieder genau die gleichen Aussagen. Zeigen wir das mal. Und dann ist, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt für die Pause.
Der Beweis ist nicht schwierig, sondern einfach nur so ein bisschen technisch.
Und danach, glaube ich, können wir dann ganz gut eine halbe Stunde Pause machen. Oder 10
Einwände?
Nee, okay. Gut, drei Schrittchen im Beweis. Zuerst aus A folgt B. Wir sind in der fortgeschrittenen Vorlesung bei 40 mal ab.
Aus A folgt B.
Was also zu tun? Wir nehmen uns ein A-Teilmodul U her.
Jetzt wollen wir ein B basteln, dass das erfüllt, was da im B steht. Und wir basteln uns dieses B, indem wir einfach mal gucken.
Innerhalb von V, da suchen wir jetzt Teilmodulen, A-Teilmodulen, die mit U trivialen Schnitt haben. Mit trivial meine ich damit nur der Nullvektor drin. So was gibt es, denn der Nullvektor ist das einzige Element eines A-Teilmoduls, der mit U trivialen Schnitt hat. Das heißt, es gibt sowas. Jetzt nehme ich mir die her und suche unter denen einen mit möglichst großer K-Dimension. So, das ist sinnvoll nachzusuchen und es ist auch sinnvoll, die Dimension zu maximieren. Das ist alles endlich erzeugt. sei W ein bezüglich K-Dimension maximaler A-Teilmodul und die beschränkende Eigenschaft ist, dass der Schnitt mit U nur aus dem Null wegkommt. Was wissen wir jetzt also? Wenn wir etwas finden, was das W, ich muss es eindeutig formulieren, wenn wir einen K-Teilraum von V finden, in dem W echt drin liegt, dann ist das Ding nicht A-invariant oder schneidet sich mit U nicht trivial. Das ist das, was diese Wahl uns liefert. Wir wollen zeigen, dass es das tut, also dass W schon die richtige Bezeichnung ist. Wir zeigen also jetzt U plus W gleich V. Dann sind wir fertig. Warum sind wir dann fertig? Na, weil direkt die Summe ja genau das heißt. Die Summe ist alles und der Schnitt besteht nur aus dem Nullvektor. Und wir zeigen das, indem wir annehmen, dass das nicht stimmt. Angenommen, U plus W sei ein echter Teilraum. Wir haben noch nicht benutzt, was wir aus A gegeben haben, nämlich das V-Halb einfach. Was machen wir jetzt also? Wir schreiben V als direkte Summe von einfachen Teilmodulen und wissen dann, dass es da mindestens einen geben muss, der nicht in U plus W liegt, denn ansonsten wäre das ja schon alles. Seien wir es also mit der Eigenschaft aus A. Brauche ich nämlich Bezeichnungen. K aus 0 und U1 bis A-Teilmodul von V, das war einfach V. Und so, dass V eben der Summe ist. Dann existiert nach unserer Annahme mindestens einer dieser Summanden, der nicht in U plus W liegt. Dann existiert ein J aus der Hinterzähne. So dass J nicht enthalten ist in U plus W. Nach Annahme. Jetzt betrachten wir dieses UJ mal ein bisschen genauer. Was ist denn hier los? Was läuft denn hier rum? Wir haben diesen A-Teilmodul U plus W. U ist ein A-Teilmodul, W auch, und die Summe ist dann auch ein A-Teilmodul. Das verträgt sich mit der Summenbildung. Jetzt haben wir also einen. Dann haben wir das UJ, das ist auch ein A-Teilmodul und der ist sogar einfach. Das heißt jetzt wiederum, dass wir über den Schnitt davon mit U plus W was sagen können. Denn der Schnitt von zwei A-Teilmodulen ist auch wieder ein A-Teilmodul. UJ, geschnitten mit der Summe U plus W, das ist ein A-Teilmodul von V und gleichzeitig liegt das aber in UJ drin. Und UJ ist einfach. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, was dieser Schnitt sein kann. Es ist der Nullraum oder es ist ganz UJ. Wenn das aber ganz UJ wäre, dann läge UJ in U plus W drin, was es nicht tut. Das heißt, da UJ einfach ist, muss dieser Schnitt Null sein. Also die Idee ist jetzt, das W zu vergrößern. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir diese Wahl von W ganz bewusst getroffen haben, denn immer dann, wenn wir was Größeres sehen, dann ist das entweder kein A-Teilmodul mehr oder hat mit U nicht mehr trivialen Schnitt. Und was lohnt sich jetzt anzugucken? Naja, W plus UJ. W plus UJ ist auf jeden Fall ein A-Teilmodul. Okay. Okay, jetzt raten wir also. B plus J. Und wir halten gedanklich fest, dass das ein A Teil von V ist. Okay. Könnte es sein, dass das einfach W selber ist? Das heißt, dass es gar nicht größer geworden ist. Na, wenn das so wäre, wenn das gleich W wäre, dann würde es ja bedeuten, dass UJ in Wirklichkeit schon in W liegt. Dann würde UJ aber auch in U plus W liegen. Und das tut es aber nicht. Das heißt, es ist UJ plus W ein echt größerer A-Teil 0 von V, als es W alleine ist. Echt größer heißt auch echt größere Dimension. Und die Wahl von W als bezüglich der Dimension maximal heißt, impliziert dann, dass dieser neue A-Teil 0 mit U keinen trivialen Schnitt mehr haben kann. Das heißt, jetzt haben wir UJ plus W geschnitten mit U ist nicht nur der Nullraum wegen der Wahl von W. Jetzt nehmen wir uns da nämlich einfach mal so ein Kerlchen her, für den Durchschnitt. Sei V. Und das soll nicht der Nullvektor sein. Sei V nicht der Nullvektor und aus diesem Durchschnitt. UJ plus W geschnitten mit U. Dann wissen wir ganz viel. Was wissen wir denn? V liegt in U. Okay, das ist irgendwie schön. V liegt in dieser Summe. Und alles, was in dieser Summe liegt, kann ich ja schreiben als etwas aus UJ plus etwas aus W. Was mache ich denn jetzt? Na, ich gucke mir U an. Was ist denn mit U los? U liegt in UJ. Gleichzeitig kann ich U schreiben als V minus W. V minus W liegt in U plus W. Warum? Weil V in U liegt und W in W. Das heißt, das hier, was wir hier haben, liegt einerseits in, also hier, V liegt in U, W liegt in W, das heißt, V minus W liegt in, in U plus W. Gleichzeitig liegt U aber auch in UJ. Das heißt, das Ganze liegt in UJ, geschnitten mit U plus W. Und das ist ganz schlecht, denn irgendwo hier steht noch, dass das nur aus dem Nullvektor besteht. War sie nur gebastelt und der Widerspruch zeigt, dass irgendeine Annahme vorher falsch war. Gucken wir mal, was haben wir angenommen? Hier, angenommen, U plus W ist nicht V. Das haben wir zum Widerspruch geführt, das heißt, U plus W ist in Wirklichkeit doch V und wir haben diese schöne direkte Zerlegung gefunden. Juhu, das war aus A folgt B. Jetzt kommt aus B folgt C.
Was haben wir dann? Na, wir haben diese Komplementeigenschaft und müssen jetzt eine Summe basteln von einfachen A-Teilnehmern. Das machen wir über Induktion, und zwar über die Dimension. Gut, dass wir V als endlich erzeugt hergenommen haben. Das heißt, wir fangen erstmal an. Was ist die kleinste Dimension, die hier sinnvoll ist? Dimension 0. Ja, dann ist V der Nullraum und dann ist da nichts zu zeigen. V ist dann die leere Summe von einfachen Teilnehmern und da ist nichts zu zeigen. Machen wir so ein Mädchen dran. Ist okay. Ist nichts zu zeigen. Das heißt, jetzt kommt. Was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist natürlich, dass immer dann, wenn wir einen echten A-Teilnehmer sehen, dass dann für den schon gilt, wenn wir B haben, dann folgt daraus C. Also irgendwas, was kleinere Dimension hat. Gut. Heißt also, wir müssen uns da gleich nur was Kleineres schnappen und dann nachweisen, dass dieses kleinere Ding überhaupt die Voraussetzung, die in B steht, erfüllt. Und das kriegen wir aber hin. Es sei jetzt die Dimension mindestens 1. Wie wir die Voraussetzung benutzen wollen, habe ich gerade erzählt und nachher schreibe ich noch einen Kommentar dazu hin. Aber ich formuliere das jetzt nicht aus. Wie fangen wir denn an? Wir fangen ganz naiv an. V hat jetzt mindestens Dimension 1. Wenn V selber einfach nur Dimension 1 hat, dann ist V selber einfach und wir hören auf. Wenn V größere Dimensionen hat, dann gucken wir uns einfach mal die A-Teilnehmer an, die wir so finden unterwegs und gucken immer, bist du einfach? Wenn ja, super, ich behalte dich. Wenn nicht, okay, so gut, weiter. Irgendwann habe ich da mal so einen einfachen A-Teilnehmer in der Hand. Und dann nehme ich den halt den fest und nenne ihn U. Schreibe ich nicht dazu, wir haben uns durch naives Suchen gefunden. Was wissen wir dann? Na, wir können jetzt auf V das anwenden, was wir wissen aus der Voraussetzung B. Immer dann, wenn wir ein A-Teilmodul haben, dann gibt es ein A-invariantes Komplement. So also auch für U. U ist ein A-invarianter Teilraum. Von V befinden jetzt also so ein A-invariantes W, derart, dass man V als direkte Summe schreiben kann. Die Voraussetzung W sei W ein A-Teilmodul, und zwar so, dass man V als direkte Summe schreiben kann von U und W. Jetzt kommt W ins Spiel. W ist jetzt ein echter A-Teilmodul von V. Warum? Die Dimension muss mindestens ein kleiner sein als die von V. Denn ansonsten könnte das mit dieser Zerlegung ja nicht passen. U ist mindestens eindimensional. Okay, das heißt, W hat jetzt kleinere Dimensionen als V. Falls es uns gelingt, für das W zu zeigen, dass die Voraussetzung in B erfüllt, dann können wir die Induktionsvoraussetzung benutzen und können für W schon mal so eine Summe hinschreiben von einfachen Teilmodulen, die W ergibt. Wir weisen jetzt also die Eigenschaft B für B. Das ist die Idee. Dann können wir Induktion machen. Dazu brauchen wir ein A-Teilmodul von B und müssen ein Komplement finden, ein A-invariantes Komplement. Das sei also B1, ein A-Teilmodul von B. Jeder A-Teilmodul von B ist auch ein A-Teilmodul von V. Das heißt, wir finden in V ein A-invariantes Komplement. Und dieses Komplement nenne ich W2.
jetzt kommt das, was wir aus der Gruppentheorie als Dedekindsches Gesetz oder so kennen. Was ist denn das? Wir wissen, B ist ein Teilraum von V. V kann ich schreiben, achso, W1 liegt da drin, also W1 liegt in B, W liegt in V. V kann ich schreiben als W1 plus W2. Und dann sagt dieses Dedekindsche Gesetz, dass ich dann W schreiben kann als W1 plus den Durchschnitt von W mit W2. Und das zieht sich sogar durch die direkte Summe durch. Und das kann man elementar nachrechnen. Wenn man mir das nicht glaubt und man dieses Dedekindsche Gesetz nicht kennt, macht nichts. Man kann elementar nachrechnen, dass das immer stimmt. Immer wenn ich so eine Zerlegung habe in der Summe und habe etwas, was einen der beiden Summanden enthält, dann kann man das da so durchziehen mit dem Durchschnitt, wie ich das gleich hinschreibe. Es ist wirklich nur eine elementare Rechnung. Jetzt habe ich also B als direkte Summe von B1 und den Schnitt von B mit B2. Oder anders gesagt, wenn ich mir V jetzt so vorstelle als direkte Summe und ich habe das B da so irgendwie ganz komisch drin liegen, irgendwie so, und der eine ist da drin, dann macht das Bild das für mich schon deutlich, was passiert. Man schneidet einfach rein in den anderen Summen und kriegt dann dadurch eine Zerlegung von dem B. Und was brauchen wir noch? Na, dass es ein A-Teilmodul ist. Gucken wir mal kurz hin. B ist ein A-Teilmodul. Das steht hier. B2 ist auch einer, das steht hier. Dann ist der Durchschnitt auch einer und wir sind fertig. Das heißt, B erfüllt das, was in Voraussetzung B steht. Und jetzt wenden wir an, aus B folgt C für diesen echten Teilraum B. Also echt im Sinne von einer kleinen Dimension. Induktion. Ist dann B als Summe einfacher A-Teilmodule darstellbar. Und damit auch V. Warum? Naja, gucken wir uns das nochmal an. V ist U plus W. Um W haben wir uns gerade gekümmert. U war selber auch einfach. Das heißt, man hat hier sowieso, man hat hier so einfaches Zeug, irgendwie als Summe, und dann hat man noch einen einfachen Teilmodul mehr. Und dann ist natürlich V insgesamt eine Summe von einfachen A. So, fast geschafft.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Wieso gibt es so einen einfachen A-Teilmodul bei V?
Das war das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Man sucht ganz naiv los.
Aber das muss es doch dann nicht geben.
Doch, also alle Teilmodule von A, man kann ja nachgucken. Man guckt sich Teilräume an, man findet Teilräume, und zwar auch welche von Dimension mindestens 1, bei V mindestens Dimension 1 hat. Und dann kann ich ja nachgucken. Entweder das Ding ist selber einfach, dann nehme ich es, oder ich habe gesehen, dass es nicht einfach ist, weil ich da drin einen echten A-Teilmodul gefunden habe. Dann nehme ich mir diesen echten A-Teilmodul, die Dimension ist auch begrenzt. Das kann ja nichts Komisches passieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen echten A-Teilmodul gefunden habe, mache ich dasselbe. Ich gucke nach, ist er einfach? Wenn ja, nehme ich ihn. Wenn nicht, suche ich weiter. Und da die Dimension nach unten durch 0 begrenzt ist, finde ich irgendwas Einfaches. Das ist naiv. Ganz naiv. Okay? Weitere Fragen, bevor wir jetzt den letzten Teil machen? Gut, dann kommt jetzt, vielen Dank für die Fragen. Dann kommt jetzt noch aus C folgt A, und das ist der kürzeste Weg. Denn was haben wir hier? Wir haben schon eine Zerlegung von V.
Aber wir sehen ja erstmal nur eine Summe einfacher Teilmodule und uns ist nicht automatisch klar, dass die Summe direkt ist. Das heißt, das müssen wir jetzt irgendwie noch sehen. Gut, was machen wir? Wir nehmen uns so eine Zerlegung her und wir wählen die Anzahl der Summanden als so klein wie möglich. Bei K aus der 0, möglichst klein. So. Nee, nicht als direkte.
Als Summe einfach nur.
V als Summe.
erzeugt ist. Das heißt, ich finde nur, es sind zwar vielleicht sehr viele, aber ich finde bis auf Salar oder so nur endlich viele solche Darstellungen als Summe. Und dann gucke ich halt, also ich finde nur endlich viele Möglichkeiten, wie ich das dimensionsmäßig machen kann. Und dadurch beschränkt sich dann ja auch, oder dadurch ergibt sich, wie viele solche Summanden ich brauche. Und dann nehme ich mir einfach irgendeine dieser Versionen her. Und das ist dann für die gleichen Dimensionen der Summanden und die gleiche Anzahl von Summanden vielleicht unendlich viele Möglichkeiten gibt, wegen Skalar und so. Das ist mir in dem Moment egal. Aber ich kann die unterscheiden. Es gibt nur endlich viele Möglichkeiten, was für Dimensionen diese A-Teilchen haben können und wie ich die kombinieren kann, sodass insgesamt V rauskommt. Und dann suche ich mir eine Möglichkeit, irgendeine, bei der die Anzahl der Summanden möglichst klein ist. Also so, dass ich nicht mit weniger Summanden das hinkriege. Ist auch wieder naiv. Und jetzt nehme ich mir einen Teilraum her, den ich mir so bastle. Ich nehme alle Summanden bis auf einen. Denn was muss ich ja zeigen für so eine direkte Summe? Ich muss zeigen, dass immer dann, wenn ich alle Summanden bis auf einen nehme und dann die Summe schneide mit dem letzten Summanden, den ich rausgenommen habe, dass dann da nur der Null weggeht. Sagen wir doch. Und sei U die Summe über die Teilräume, ich nehme halt alle außer UJ. Das ist dann auch wieder ein A-Teilmodul, weil die einzelnen Dinge A-Teilmodulen sind. So, schreibe ich hin. Das ist ein A-Teilmodul von V. Und wir gucken uns den Durchschnitt an von U mit dem, den wir rausgeworfen haben, also mit UJ. Ich wollte die einfach hernehmen, denn im C steht ja, ich kann V als Summe einfacher A-Teilmodulen schreiben. Also mit der einfachen. Und jetzt sehe ich, was passiert. Der Trick ist so wie vorhin. Wenn ich U und UJ schneide, bekomme ich ein A-Teilmodul, der ein Teilmodul ist von UJ. UJ gehört aber zu diesen Leuten hier, ist also selbst einfach und dann kann der Schnitt wieder nur 0 sein, wieder alles. So, was wäre los, wenn dieser Schnitt UJ wäre? Das würde ja bedeuten, UJ liegt in U drin, dann hätte man V mit weniger Summanden schreiben können. Das geht also nicht, wegen der Wahl der Anzahl der Summanden. Dass der Schnitt immer nur der Nullraum ist, dementsprechend ist die Summe direkt. Und damit ist V halt einfach. Und das schließt den Fall ein, dass V selber der Nullraum ist. Hätte man am Anfang halt mit der leeren Summe angefangen und nichts zu tun hat. Gut. Ich schlage vor, dass wir jetzt eine Pause machen, und zwar bis 10 vor.